Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Danke auch an Bayer an der Stelle fürs Unterstützen in diesem Themenmonat. Und wir befinden uns im Themenmonat Netzhaut und springen ein bisschen gemeinsam mit Professor Mirschai durch verschiedene Themen. Wir haben uns in der letzten Woche über die Langzeitergebnisse von 8 Milligramm Aflibercept unterhalten. Und in dieser Woche sprechen wir über eine ganz neue mögliche Therapie, nämlich eine mögliche Therapie der makulären Teleangiektasie. Von Chu und Kollegen ist das eine Studie. Und diese Studie ist wirklich ein bisschen wild. Ich freue mich sehr, dass wir sie besprechen. Aber bevor wir da reingehen, Herr Professor Mirschai, was kann man unter der makulären Teleangiektasie verstehen?
Ja, makuläre Teleangiektasien sind eine Gruppe der Erkrankungen. Da gibt es im Prinzip drei Typen, 1, 2 und 3, wobei der Typ 2 die Form ist, die am häufigsten vorkommt und erworben ist und an beiden und beide Augen betrifft, sind im Prinzip wie das im Prinzip der Name sagt, teleangiektasische Aussackungen im Bereich der Netzhaut. Wobei das keine vaskuläre Erkrankung ist, sondern eigentlich eine neurodegenerative Erkrankung. Und das Wort Teleangiektasien kommt meines Wissens daher, dass man das in der Fluoreszenangiografie wie eine kleine mikroaneurysmatische Aussackung, eine Hyperfluoreszenz, erkennen kann. Aber wichtig ist, dass man diese Erkrankung nicht zu den vaskulären Erkrankungen zählt, zumindest nicht mehr, sondern eher als eine neurodegenerative Erkrankung einordnet.
Ja, finde ich sehr spannend, weil in der Fluoreszenzangiografie-Sprechstunde ist das ja so eine der Erkrankungen, da fragt man sich als Assistenzärztin immer, sehe ich es jetzt wirklich oder sehe ich es nicht? Weil das oft so die Fälle sind, bei denen es ein bisschen komisch ist. Und wenn Sie erzählen, dass man zuerst ganz lange davon ausgegangen ist, dass es eine vaskuläre Erkrankung ist und jetzt auf den Trichter kommt, ist es was Neurodegeneratives, dann scheint es ja auch echt eine komische Erkrankung zu sein, könnte man so behaupten.
Ja, jedenfalls ist es eine Erkrankung, die wir nicht ganz verstanden haben. Und die schwankt auch. Das Ödem, was mit Mactel assoziiert ist, kann schwanken. Auch der Visus kann schwanken. Und dieses Gefühl, was Sie beschreiben, dass man in der frühen fluoreszenangiografischen Phasen immer näher zoomt und denkt, okay, sehe ich jetzt diese Teleangiektasien, ja oder nein? Also das Gefühl wird sie Zeit ihres Berufslebens.
Oder will ich es nur sehen?
Dieses Gefühl wird sie Zeit ihres Berufslebens begleiten. Also auch die Fälle gibt es, wo ich dann davor sitze und sage, sehe ich die Teleangiektasien oder bilde ich sie mir nur ein? Also es ist tatsächlich manchmal auch wirklich schwer zu erkennen.
Und diese Studie befasst sich jetzt mit einem neuen Therapieansatz und die sind da ja schon eine Stufe weiter gewesen in der Erforschung der Krankheit. Die haben sich genau angeschaut, was dagegen helfen könnte. Aber wie sind die denn drauf gekommen?
Im Prinzip muss man sagen, es gab bis zur Publikation dieser Studie keine allgemein anerkannte Therapie für Mactel. Also wir haben da alle möglichen Medikamente probiert, inklusive Steroide oder Anti-VEGF. Das bringt alles nichts. Insofern gab es keine Therapie. Was die Autoren sich gedacht haben, dass es einen Faktor gibt, ein Zytokin gibt, namens Ciliärer Neurotropher Faktor, der, von dem man weiß, diesen Faktor kennt man oder diesen Zytokin oder dieses Molekül kennt man seit 2001. Aber man weiß, dass es einen gewissen Schutzeffekt hat für die Nervenzellen. Von diesem Molekül weiß man aus experimentellen Daten, dass es das Überleben, Wachstum und die Regeneration von Nervenzellen fördern kann. Und der Name kommt auch daher, hört sich so an, Ciliärer Neurotropher Faktor, kommt daher, dass es erstmalig in Ziliarzellen nachgewiesen wurde. Also man hat im Prinzip die Hypothese aufgestellt und diese Hypothese kommt aus der Phase 2 Studien und aus der präklinischen Studien, dass dieser ziliäre neurotropher Faktor den Verlauf von Mactel Typ 2 günstig beeinflussen kann. Das war die Hypothese, die in dieser Studie, in einer Phase 3 Studie geprüft werden sollte.
Und wie sind die da rangegangen? Also bringt man jetzt einfach so IVOM-mäßig immer wieder CNF an den also zieh dir einen neurotrophen Faktor in den Glaskörper ein?
Nein, also in dieser Studie hat man einen anderen Weg gewählt und einen Weg, der für mich extrem spannend ist. Also ich versuche es zu erklären, zumindest so, wie ich es verstanden habe. Also es ist kein Iwurm, sondern das ist ein Implantat, so groß wie ein Reiskorn. Man macht einen Schnitt in die Pars plana, bringt dieses Implantat, was ja, wie gesagt, so groß wie ein Reiskorn ist, in den Glaskörper hinein. Und dieses Implantat hat eine kleine Öse. Da schiebt man einen Faden durch und näht dieses Implantat im Prinzip an die Sklera. Man macht die Sklerotomie zu. Jetzt fragen Sie, was soll dieses Implantat da im Glaskörper? Jetzt wird's noch spannender. In diesem Implantat gibt es eine große Anzahl von RPE-Zellen, die, also nicht körpereigene Zellen, sondern letztendlich aus Labor stammend. Und diese retinale Pigmentepithelzellen wurden gentechnologisch so verändert, dass die Zellen dieses ziliare neurotrophe Faktor produzieren. Also RPE-Zellen, die genetisch verändert wurden, so dass sie CNF produzieren. Und dann gibt es noch in diesem kleine Implantat, eine semipermeable Membran. Und diese semipermeable Membran erlaubt, dass CNF sozusagen aus dem Implantat abgegeben wird aus dem Glaskörper in den Glaskörperraum und umgekehrt Sauerstoff und Nährstoffe zu den RPE-Zellen hineingelangen. Weil diese Zellen können ja nur überleben, wenn sie genug Sauerstoff und Nährungsstoffe bekommen. Also technologisch für mich sagenhaft. Ich denke, das ist das richtige Wort. Und das Ganze in einem Reiskorn-kleinen Implantat. Also hochspannend.
Ja, verrückt. Also das klingt nach dem komplexesten Reiskorn der Welt und nach einer Wahnsinnsidee. Also ist de facto wie so ein kleines Säckchen, was man ins Auge eingibt und dann sagt, ja, viel Spaß. Wir wünschen gute Besserung. Wie lange hält das denn? Also überleben die dann da ewig oder?
Also in dieser Studie hat man die Patienten 2 Jahre lang nachbeobachtet und dieser Effekt war 2 Jahre lang gegeben. Es gibt aber auch experimentelle Daten, von denen man weiß, dass diese Zellen bis zu 14 Jahre lang CNF weiter produzieren. Also die sind wirklich
Wahnsinn.
Ja, vor allem mich hat das auch gewundert, dass sie nicht irgendwann sterben.
Ja.
Oder dass sie sich auch nicht irgendwie ungehemmt vermehren. Also das ist wirklich sagenhaft, ganz spannend.
Ich meine, gut, wir wissen ja, dass die RPE-Zellen einiges abkönnen. Immerhin räumen die ja für uns seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, also für mich ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten den Schrott weg unter der Netzhaut.
Ja.
Um es mal so ganz grob zu sagen.
Die sind belastbar offensichtlich,
aber, ja, offensichtlich schon. Und das müssen die ja da an der Stelle zumindest es nicht. Aber toll. Toll, dass das geht. Zumindest technisch. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum funktionellen Teil und zu den Parametern, die sich angeschaut haben. Denn das scheint ja bei einer Erkrankung, die so langsam fortschreitet, auch nicht so ganz einfach zu sein.
Es ist überhaupt nicht einfach, weil es gibt auch Studien zum natürlichen Verlauf. Es gibt eine schöne Studie, die über 500 Teilnehmer mit Makzell 5 Jahre lang nachbeobachtet hat und gezeigt hat, dass ein Patient pro Jahr 1 Buchstabe Visus verliert im Schnitt. Das ist echt wenig. Das heißt, es ist eine Degeneration da, aber diese Degeneration ist langsam. Das heißt, umso schwieriger ist, einen Behandlungseffekt nachzuweisen, weil man eben diese Patientengruppen länger beobachten muss, als jetzt nur ein halbes Jahr, wie wir es sonst vielleicht bei EWOM-Studien kennen.
Okay. Und welche Faktoren haben die sich dann angeschaut?
Ja, man hat natürlich sich den Visus angeschaut. Also auf jeden Fall waren es zwei Studien, zwei Zwillingsstudien, in denen in einem multizentrischen, randomisierten, kontrollierten Verfahren eben dieses Implantat in das Auge gegeben wurde oder eine Scheinimplantation stattgefunden hat. Man hat insgesamt beide Studien zusammen in etwa 115 Patienten in Verum-Arm und etwa gleich so viele in Scheintherapie-Arm gehabt. Und man hat die 2 Jahre lang nachbeobachtet. Man hat nach dem Visus geschaut. Nach 2 Jahren gab es keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, aber das ist ja auch klar. Also eigentlich überrascht es dich, wenn man sagt, dass es eine Erkrankung ist, die sehr langsam voranschreitet, zumindest was den Visusverlust angeht, dann reichen 2 Jahre wahrscheinlich nicht.
Ne? Wir fragen in 14 Jahren nochmal.
Wir fragen in 14 Jahren nach. total, ja, auf jeden Fall. Wenn es mich dann gibt, sage ich Ihnen jetzt zu, dass ich eine Podcast-Folge mit Ihnen aufnehmen werde.
Perfekt, ich habe Ihr Wort. Super. Müssen wir nur noch die Studien, den Schuh und Kollegen kontaktieren, dass sie dann auch wieder eine Studie rausbringen.
Genau, wir sollten Sie mal informieren, dass wir in 14 Jahren auf die neuen Ergebnisse warten.
Sie haben eine Deadline.
Richtig. Ja. Nochmal, zu ernst, diese Studie zurück. Weil man wusste, okay, dass der Visus eben sehr langsam runtergeht, hat man gedacht, okay, was können wir sozusagen als einen Effektivitätsmarker nehmen? Und man hat keinen funktionellen Marker genommen, sondern einen OCT-Marker. Und das ist die ellipsoide Zone. Die ellipsoide Zone ist ein hyperreflektiver Band in der äußeren Netzhaut und die ist im Prinzip zwischen den inneren und äußeren Photorezeptorschichten. Sehr gut erkennbar und die Integrität der ellipsoiden Zone geht 1:1 einher mit einem besseren Abschneiden in Visus, also ein besserer Visus und auch bessere Ergebnisse bei der Mikroperimetrie. Also wir wissen, dass dieser morphologische Parameter, nämlich die Integrität und die Güte der ellipsoiden Zone im Prinzip sehr stark mit Visus und sonstigen visuellen Parametern einhergeht, mit funktionalen Parametern einhergeht. Also hat man sich einfach geschaut und man weiß, dass bei Mactel diese ellipsoide Zone eben degeneriert, kaputt geht. Ja. Und dann hat man geschaut, okay, wie ist der Unterschied zwischen beiden Gruppen? Wie schnell geht die ellipsoide Zone kaputt? Salopp gesprochen, im Verumarm versus in Scheinbehandlungsarm.
Sie dürfen gerne mit den Ergebnissen ins Haus fallen. Ich bin neugierig, Herr Professor.
Ja, also die Ergebnisse waren im Prinzip so, wie man es erhofft hat. Man kann im Prinzip durch den Einsatz dieser hochtechnologischen Therapie die Degeneration der ellipsoiden Zone verlangsamen. Man kann sie nicht ganz aufhalten. Aber man kann tatsächlich die Degeneration der ellipsoiden Zone verlangsamen, was auch dazu geführt hat, übrigens, dass dieses Produkt eine Zulassung von FDA bekommen hat. Ist im Übrigen keine günstige Therapie, kann ich Ihnen verraten.
Wie teuer ist die? Darf man das hier verraten?
Also ungefähr? Ich hab was gehört von $250,000.
Ja.
Das Produkt. Ne? Letztendlich kommt die Chirurgie ja noch dazu, die Kontrollen noch dazu. Also keine günstige Therapie. Aber weil es eben keine andere Therapien gab, hat wahrscheinlich FDA dann der Zulassung zugestimmt. Im Prinzip verlangsamte diese Gabe, diese kontinuierliche Gabe von CNF verlangsamt die Degeneration bei Mactel Typ 2 und vor allem messbar an der Größe und Integrität der ellipsoiden Zone oder der Degeneration der ellipsoiden Zone. Lange Rede, kurzer Sinn, man kann die Erkrankung verlangsamen. Aber nach 2 Jahren konnte man noch keinen Visusunterschied feststellen, auch keinen Unterschied in der Mikroperimetrie übrigens.
Okay, also man hat quasi nochmal versucht irgendwie durch, also ich glaube auch Lesegeschwindigkeit habe ich hier irgendwo noch gelesen, das irgendwie noch so ein bisschen genauer zu messen, den Visus, indem man auf Lesegeschwindigkeit und Mikroperimetrie gegangen ist. Dafür war der Zeitraum dann aber wahrscheinlich auch zu kurz, könnte man jetzt behaupten.
Das ist die Hypothese. Das ist zumindest meine Hypothese, dass man nach 2 Jahren noch keinen Unterschied feststellen kann. Aber wenn man sich die Kurve anschaut, wie die Degeneration bei der nicht behandelten Gruppe voranschreitet, dann sieht man, dass diese Schere auseinandergeht. Also ich stelle die Hypothese auf, dass wenn man die 5 oder so wie Sie sagen, die 14 Jahresstudien hat, dass die Behandlungsgruppe wahrscheinlich davon profitieren wird. Aber ich kann das natürlich nicht beweisen. Das ist nur eine Hypothese.
Das besprechen wir ja dann in 14 Jahren, ob Sie damit recht gehabt haben.
Genau. Was aber auch erwähnenswert ist, dass es eine Nebenwirkung gibt, nämlich Miosis und eine verzögerte Dunkeladaptation, was immerhin etwa 15-25% der Kohorte, der behandelten Kohorte betroffen hat. Das muss man halt als Nebenwirkung mit in Kauf nehmen, wenn man sich einer solchen Therapie unterzieht. Spannend finde ich aber, dass es überhaupt so etwas geht. Man muss im Prinzip überlegen, ob man diese Therapie nicht einsetzen kann, um andere Faktoren zu produzieren, ja, die letztendlich andere exudative Makulopathien behandeln. Ich finde das total spannend, dass es so etwas überhaupt gibt und dass es überhaupt funktioniert. Dass natürlich nach 2 Jahren bei Mactel jetzt keine Heilung eingetreten ist, das ist, glaube ich, zu verschmerzen.
Ja, das ist wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich auch zu verschmerzen gewesen ist die Miosis deswegen, weil immer nur ein Auge an der Studie teilgenommen hat und es ja eine beidseitige Erkrankung ist. Also wenn ein Auge in Miosis ist, dann ist ja nicht so ganz so schlimm.
Ein guter Punkt. Mactel Typ 2 ist beidseitig und man hat immer nur ein Auge behandelt. Das heißt, selbst wenn die Patienten, die diese Nebenwirkungen haben, haben es nicht wirklich waren dadurch nicht wirklich im Alltag eingeschränkt, weil das andere Auge eben die Dunkeladaptation übernommen hat und eben keine Miosis hatte.
Irgendwie auch verrückt, dass es dann zur Miosis kommt. Also das ergibt sich dann für mich jetzt auch nicht so direkt. Aber gut, das lassen wir mal so stehen. Eine letzte wichtige Frage hätte ich noch. Und zwar, wie Sie die Chancen von diesem Medikament auf dem europäischen Markt sehen?
Oh, das ist aber wirklich, ich habe die schwerste Frage zum Schluss aufgehoben.
Das ist ja nur eine persönliche Einschätzung.
Ach, eine persönliche Einschätzung. Ich hoffe, dass ich von dieser Firma dann nicht rechtlich belangt werde für meine persönliche Einschätzung. Also meines Wissens ist der Antrag für eine Zulassung nicht gestellt. Das ist mein Wissensstand, also Datum 27.05. Das ist nämlich das Datum, als wir diese Podcast-Folge aufnehmen. Das ist meine Informationsstand, dass der Antrag nicht gestellt wurde. Aber das verwundert mich auch nicht, weil wir wissen, dass die Europäische Zulassungsbehörde, die EMA, auf die funktionellen Daten achtet. Das haben wir ja bei beim Zulassungsantrag oder bei dem gescheiterten Zulassungsantrag von Komplementinhibitoren zur Therapie der trockenen AMD oder der geografischen Atrophie gesehen. Diese Komplementinhibitoren haben von der FDA eine Zulassung bekommen, aber eben nicht von der Europäischen Zulassungsbehörde, weil die EMA, das ist die absolute Kurzfassung und die simplifizierende Fassung, gesagt hat, dass eben kein funktioneller Vorteil für den Patienten da ist. Es ist schön und gut, wenn die ellipsoide Zone langsamer zugrunde geht oder was hat der Patient davon? Also ich kann mir vorstellen, dass solche Überlegungen dazu geführt haben, möglicherweise auch andere Überlegungen, zumindest bis jetzt keinen Antrag auf die Zulassung zu stellen. Vielleicht wartet man auf die 14-Jahres-Daten und dann wird man die Zulassung doch noch beantragen. Ich weiß es nicht, aber
dann schreiben Sie daran mit, bestimmt.
Gerne. Oder ich werde die Daten dann gerne kommentieren. Fakt ist, wenn jetzt ein Patient mit Mactel Typ 2 da ist und diese Therapie haben möchte, ist sie eben in der EU meines Wissens nicht zugelassen und dementsprechend auch nicht erhältlich.
Trotzdem ein sehr spannender Therapieansatz. Es ist ja auch manchmal ganz gut, wenn man das so beobachten kann noch eine Weile, wenn das schon im Ausland im Einsatz ist und man kann da eben noch eine Weile beobachten, was dann auch in den Real-Life-Daten außerhalb von klinischen Studien so sich ergibt. Manche Dinge ergeben sich ja auch erst bei größeren Patientenzahlen. Also mal schauen, was da noch so alles kommt und worüber wir dann halt in 14 Jahren sprechen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Meschai.
Sehr gerne.
Und fürs Erklären dieser doch ziemlich komplexen Studie. Also ja, vielleicht ist auch der Therapieansatz der Durchbruch. Also das ist ja manchmal so die Frage bei solchen Studien, geht es dann wirklich um die Erkrankung oder geht es um den Therapieansatz? Und ja, also beides sehr spannend, wollen wir jetzt auch gar nicht weiter ausführen. In der nächsten Folge wollen wir etwas anderes ausführen. Da sprechen wir über persistierende subretinale Flüssigkeit bei AMD. Ich hatte ja versprochen, dass wir ein bisschen springen werden. Und wenn Sie dann wieder einschalten, freuen wir uns sehr. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Woche und eine wunderbare Zeit. Tschüss!
Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.